for lots of people. I'm now in season 14. Presented by WeIG. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 14 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by WeIG Vienna Insurance Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein fünfter Gast in Season 14 ist Stefan Heimerle, Gründer von Schrankerl, einem Startup, das KMUs eine innovative und regionale Verpflegungslösung direkt im Büro bietet. Instrumenten vom Kapitalmarkt ist Stefan nicht abgeneigt. Lieber Stefan, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Danke für die Einladung, Christian, freut mich hier zu sein.
Und ich danke nicht nur, dass du gekommen bist, sondern dass du mir auch was mitgebracht hast, was ich jetzt schon teilweise genossen habe. Aber da kommen wir dann später dazu. Schrankerl haben wir genannt und man kann, ja, ich habe einen Inhalt jetzt verköstigen dürfen. Und das ist eine spannende Geschichte, Karriere und Werdegang Podcast. Lieber Stefan, wie ist es bei dir losgegangen? Wann hast du die ersten Steps in deinem Berufsleben gemacht, weniger von der Zeitschiene her, sondern in welche Richtung ist das gegangen? Ich habe da unter anderem mein Internship bei PwC gefunden.
Also grundsätzlich habe ich immer gearbeitet, auch schon parallel zur Schule, als Chauffeur bei der EM 2008 zum Beispiel. Internship bei PwC war auch sehr spannend, weil das so etwas mal war, was wirklich auch mit meinem Studium, mit dem Wirtschaftsstudium zu tun gehabt hat. Ich habe immer gern gearbeitet.
Der Chauffeur bei der EM, muss ich jetzt nachfragen, für Teams oder für Fans?
Für Fans, das war so ein VIP-Service, okay. Und da habe ich aus Hannover neue Autos runtergefahren, also brandneue VW-Busse und habe dann VIPs in die Stadien gebracht und vom Flughafen abgeholt. War jetzt nicht super intellektuell, aber durchaus spannend, weil man echt viele Leute kennenlernt und mit denen dann noch in Gespräche kommt. Also war eine spannende Erfahrung.
Okay, und du bist dann in die Schweiz gegangen und hast dort unter anderem beim Institut für Markentechnik eine Zeit lang gearbeitet. Was ist Markentechnik und was macht man bei so einem Institut?
Markentechnik, leider gibt es das Institut heute nicht mehr, weil die drei ursprünglichen Gründer sozusagen schon in Pension sind und das nicht an die nächste Generation weitergeben konnten. Aber Markentechnik ist ein eigenes Verständnis, wie Marke funktioniert. Weil Marketing ist in Wahrheit ja nur die Kommunikation einer Leistung. Und eine Marke selbst besteht nicht aus der Kommunikation, sondern in Wahrheit aus der Leistung. Und Markentechnik schaut eben genau an, woraus besteht diese Leistung. Weil jetzt, wenn wir Apple als bekannte Marke ansehen, die Marke ist nicht der Apfel, sondern die Marke ist die Usability, die Userfreundlichkeit, die Qualität dahinter, die Kombination aus Hardware, Software, die reibungslos und perfekt funktioniert. Und das verbinden wir dann irgendwann natürlich schon auch mit der gestalterischen sozusagen Auftreten eines Produkts oder Dienstleistung. Aber das ist eben das Spezielle bei der Markentechnik. Und so habe ich verstanden, was einfach wichtig ist, um eine erfolgreiche Marke aufzubauen. Das ist nicht Marketing, sondern das ist super Produkt für einen Markt aufzubauen.
Na, danke für den Deep Dive in das Wort Markentechnik. Das Ganze war in Genf und gar nicht so weit weg am Genfer See in Lausanne. Hast du dann studiert? In welche Richtung ist das gegangen?
Ich habe sozusagen zwischen Bachelor und Master eben in der Markentechnik gearbeitet, 2 Jahre, und habe dann den Master in Lausanne angefangen. Das war auch ein Wirtschaftsmaster Economics. Und der war so eigentlich berufsbegleitend. Ich habe parallel noch weiter in der Markentechnik gearbeitet. Und dann nach diesem Studium war für mich klar, ich möchte eigentlich an die Front, dort, wo der Sauerstoff für Firmen generiert wird. Und das ist Umsatz, das ist das Geld, was Kunden zahlen, und an diese Schnittstelle wollte ich unbedingt kommen, weil das in der Markentechnik auch schon stark verankert war. Ja, da war immer so diese Verbindung Leistung zu dem Geld.
Und Leute, die Sales machen wollen und Umsatz bringen, sind immer sehr beliebt bei Arbeitgebern. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Du bist dann zu einem riesen Schweizer Unternehmen gegangen, Hilti, die waren mal an der Schweizer Börse notiert, ist ja mittlerweile 25 Jahre her, dass das Delisting stattgefunden hat. Hilti, man verbindet die Hilti, ich habe eine Riesenbaustelle in meiner Wohnung gehabt, hat jeder Hilti gehabt irgendwie. Reden wir mal kurz über Hilti und dann, was du dort gemacht hast. Sales hast du schon gesagt.
Genau, also Hilti ist eine liechtensteinische Firma, keine Schweizer, aber es ist so ein Detail am Rand, das vielleicht der Hilti wichtig ist. Eine globale Firma, die in der Baubranche ist, ein sehr breites Portfolio mittlerweile hat. Und ja, die haben über diese Dauer und Innovation ein Produkt aufgebaut, das ein Wort für das Genre geworden ist, so genau, wie Tixo
oder so, ne?
Oder, ja. Genau. Ja. Heißt das, ich habe eine Hilti und wenn ich stolz bin als Handwerker auf der Baustelle, dann habe ich auch eine Hilti, weil es das Premium-Produkt. Das ist nicht nur Preismarktführer, sondern auch Qualitätsmarktführer in dem Segment. Unglaublich innovativ, wächst selbst in solchen schwierigen Zeiten wie jetzt, wächst die Firma global, obwohl die Baubranche im Moment sehr zu kämpfen hat. Also tolles Unternehmen und dort Fokus auf die People. Ja, absoluter Fokus in jedem Land. Die haben eigene Culture Coaches in jedem Land. Einen, die jedes Jahr neue sozusagen Culture Trainings entwickeln. Und da muss jeder Mitarbeiter durch, global mit mittlerweile wahrscheinlich 30.000 Leuten. Also tolle Firma, familiengeführt.
Und der Markentechniker in dir hat jetzt geschmunzelt und gelächelt positivst, währenddem du das gesagt hast, als wärst du selber der Founder. Also eine gute Connection auch von dir mit dem Unternehmen immer gewesen, oder?
Unglaublich stark, ja. Man spürt einfach die Wertschätzung für Mitarbeiter. Und wenn du einmal bei Hilti gearbeitet hast, bleibst du in dieser Familie drinnen. Und einer unserer Kunden, Frauenthal, österreichische große Firma.
Börsennotiert.
Der Vorstand war auch bei Hilti und das klickt sofort und man hat ein gleiches Verständnis, man hat dieselbe Schule gemacht. Ja.
Ja, und sehr rot, die Farbe, ne, wie die Schweiz. Wie gesagt, ich habe jetzt durch dieses Gespräch mit dir meine Baustelle wieder präsent. Wo ist mein Hilti? Ne? Und dann ist das die rote Schönheit gekommen. Deine Jobs beim Unternehmen 2016 bis 2020 habe ich mir auf Basis deiner LinkedIn-Einträge als Zeitschiene eingetragen. Du hast in der Schweiz begonnen und bist dann nach Österreich gegangen. Mit Sales hat es begonnen. Was waren dann die weiteren Stationen bei dir bei Hilti?
Also das ist sozusagen ein Karriereprogramm für Studenten, wo du anfängst im Sales, B2B, Telefonsales auf der Baustelle, wo du manchmal denkst, wozu habe ich studiert? Ist das der richtige Job? Weil Sales brutal hart ist und das war für mich ein super Learning und habe dann ein Team aufgebaut im After Sales, also Customer Success für Softwareprodukte in der Schweiz und habe dann familiär bedingt sind wir nach Wien zurückgezogen und da bin ich mit Hilti mitgegangen und habe hier das Sales Training neu aufgebaut und die Struktur neu definiert.
Ja, und dann sind wir schon im Jahr 2020 und dann kam auch die Kleinigkeit namens Pandemie, wie ich immer sage. Und du hattest auch durchaus vielleicht durch die Pandemie vielleicht auch so dein Unternehmergehen in der Selbstständigkeit schon sehr stark wach, nehme ich an, oder?
Ja, also es war schon immer stark veranlagt. Mein Großvater war der letzte sozusagen Unternehmer in direkter Linie. Aber irgendwie wollte ich das immer. Ich hatte immer Gedanken zu Innovationen, Startup und die verwirft man dann oft schnell, weil der erste Stolperstein kommt und man kommt drauf, naja, das funktioniert vielleicht doch nicht. Und bei Schrankerl war das aber nie irgendwie ein Anzweifeln, ob das funktioniert, ob da ein Markt ist. Ab dem Moment, und da kann ich mich noch sehr gut erinnern, weil ich bin zu Hause gesessen, wusste nicht so genau, was möchte ich in Zukunft machen. Und da hat meine Frau gesagt, du bist doch mit dem Essen so unzufrieden, warum machst du nicht da was? Und dann habe ich sehr schnell HR-Leiter auf LinkedIn angeschrieben, in der Pandemie, wo keiner im Office war. Und habe sehr schnell Rückmeldungen bekommen und wir hatten im Juni dann, also im Mai hat das gestartet, im Juni das erste Testessen bei MAM, Babyartikel, ja, auch Weltmarktführer, nicht börsennotiert.
Danke dir, ja, genau.
Und das war das, so das Zeichen, okay, da ist was dran, ja. Das ist keine Non-Firma, das ist was Renommiertes, die haben da Interesse und da ging alles nach vorne los.
Ich baue diesen Punkt aus unserem Vorgespräch genau jetzt ein. Du warst mit Essen nie zufrieden, hat deine Frau gesagt, du bist ein Sportler, man sieht es dir an, du bist Triathlet. Das macht schon was mit der Qualität vom Essen, oder? Da kann man nicht irgendwas sich reinhauen, außer danach.
Außer danach, ja. Also ich glaube, im Profisport ist es essentiell, dass man wirklich sich gezielt ernährt. Aber das fängt auch schon als Hobbysportler an, dass man einfach dann drauf schaut, weniger Fette. Man hat gefühlt, finde ich, auch wenn man sehr viel Sport macht, weniger Lust auf ungesundes Essen. Also da nimmt dann der Appetit für Chips und fettiges Essen irgendwie natürlich ab, zumindest bei mir. Und man
du spürst das an deiner Energie auch, ne?
Du spürst es am Energielevel, ja, genau. Aber der Anspruch an gutes Essen, der geht schon in die Kindheit zurück. Also ich brauche keine Sterneküche, aber ich möchte anständig gutes Essen und wenn das nicht passt, dann mache ich es auch einmal selber. Aber tendenziell bin ich dafür auch zu bequem. Also ich koche eigentlich nicht super gerne und kümmere mich drum oder suche mich durch die Online-Bestellseiten durch. Am liebsten habe ich das Essen und das schmeckt gut.
Dann machen wir mal Schrankerl. Ich habe es anmoderiert, du hast den Namen jetzt genannt. Wofür steht der Name Schrankerl? Und ja, in wenigen Worten mal, worum geht es bei deiner Idee und was bietet Schrankerl an?
Ja, also wenn wir jetzt auch so an die Zuhörer denken, die viel börsennotiert und vielleicht sozusagen aus dem beruflichen Umfeld sind, jede Firma definiert eigentlich das größte Asset ihrer Mitarbeiter. Und da hat sich dann für mich herausgestellt, wir müssen den Firmen eine Lösung bieten, ihren Mitarbeitern etwas Gesundes anzubieten und haben Schrankerl mit dem Ziel entwickelt, Restaurantqualität in Büros zu bringen, ohne dass man vorbestellen muss und das aber zu einem günstigeren Preis für die Mitarbeiter als vergleichbare Alternativen, wenn ich mir jetzt irgendwo etwas hole oder bestelle. Mhm. Und das haben wir mit Technologie und mit einem Netzwerk von sehr guten Foodpartnern geschafft, die für uns kochen und mit denen wir gemeinsam Rezepturen entwickeln. Und wir sozusagen orchestrieren alles rundherum. Wir machen die Logistik, wir machen die Technologie, man braucht, um das auch erfolgreich in den Büros anzubieten.
Es ist 2020 losgegangen. Da war die Welt eine andere. Da waren Lockdowns und alles Mögliche. Die Büros waren leer. War das bewusst schon so geplant, dass man in so einen Lockdown hineingründet, um einmal Zeit zu gewinnen? Oder hat dich das überrascht und vom Schiedsrichterstuhl gehauen?
Naja, wir haben ja sozusagen nach dem ersten Lockdown überhaupt angefangen. Okay. Wir hatten den Go-Live zwischen Lockdown 2 und 3, den operativen. Und am Anfang war mir schon klar, also du hast immer Early Adopter, die starten no matter what. Ja, egal wie gut das Produkt ist, egal wie viel das kostet, du hast immer die, die den größten Need haben, die Innovation auch pushen. Diese Early Adopter, die kriegst du auch in der Pandemie und so war es auch. Wir sind im ersten Jahr, wo noch voll die Pandemie da war, also 2021, auf 20 Geräte gewachsen aus dem Stegreif. Mhm. Und das war eigentlich, hat gepasst, ja. Mehr Wachstum schafft man als junge Firma auch nicht.
Ja. Dann kommen wir zu den Geräten, wie du es jetzt genannt hast, den Schrankerln. Also das sind Kühlschränke, spezielle Kühlschränke, die auch technologisch einiges können, über den Kühlschrank hinaus. Und da seid ihr jetzt bei über 100 knapp, nehme ich an, von dem, was ich gelesen habe. Was kann so ein Schrankerl jetzt im Speziellen, wenn es bei mir in der Firma herumsteht?
Also bei unseren Kunden steht sogar ein Kühlschrank, das ist ein RFID-Kühlschrank, der ist verschlossen und der ist permanent mit uns verbunden über die Cloud, dass wir Live-Daten haben. Und unsere Logistik, die liefert dann am Vormittag das Essen an, vom Frühstück, Porridge, Joghurt, Mittagessen, jetzt im Sommer mehr Bowls und Salate. Mhm. Aber es geht vom veganen Essen bis zum Schweinsbraten, also wir haben ein ganz breites Sortiment. Und du als Mitarbeiter, du gehst, wenn du Hunger hast, zum Schrankerl, authentifizierst dich mit App oder Karte, nimmst etwas raus und es wird automatisch verrechnet über RFID-Chips, die auf jedem Produkt drauf sind und kannst dann 2 Minuten später deine Pause machen. Also du hast eine sehr kurze Anlaufphase in die Pause rein, kannst dich sofort erholen und das Essen, das wir drin haben, ist Restaurantqualität von super Partnern.
Und das heißt, ich mache als Mitarbeiterin, Mitarbeiter vom KMU, das ein Schrankerl stehen hat, bezahlt das quasi selbst oder bezahlt es die Firma für mich? Oder ist das individuell?
Genau, du als Mitarbeiter zahlst im Prinzip das Essen. Das ist der Basispreis zwischen 6 und 10 Euro fürs Mittagessen. Also dort schauen wir, dass wir
das ist günstig.
30-40% günstiger sind als wirklich gleichwertige Alternativen am Markt, dass du als Mitarbeiter schon mal einen Vorteil hast, neben der Convenience. Und wir haben viele Firmen, die zusätzlich das Essen stützen. Also zwischen 20% und 100% haben wir alles. Die Firmen, die richtig sagen, das ist mein größtes Asset, die zahlen 100%. Das ist sozusagen Food for All. Und das hat natürlich auch einen starken Pull-Effekt ins Büro zurück. Ja, also wenn ich da auch Restaurantqualität, günstiges Essen mit Convenience habe, dann zieht es natürlich die Leute auch zurück ins Büro. Das ist ein großes Post-Corona-Phänomen, dass eigentlich die Manager sagen, ich möchte die Leute zurückhaben, kulturell bedingt, performance-bedingt. Und die Mitarbeiter sagen aber, eigentlich ist es zu Hause bequem, weil da habe ich mein Essen, da habe ich meinen Kühlschrank, da habe ich meine Kaffeemaschine, die ich will. Und da müssen Firmen ganz schön viel tun, um ein Umfeld zu schaffen, wo Mitarbeiter sagen, da gehe ich gern ins Büro. Das ist jetzt im Sommer klimatisiert, da habe ich die Kollegen, da kann ich die Pause verbringen. Also das macht mir einfach Spaß.
Also das heißt, du brauchst zuerst einmal einen Vertrag mit dem Arbeitgeber und dann ist der Arbeitnehmer, der kauft auch den Kunde, der konsumiert. Und wenn ich jetzt um 10 Euro als Mitarbeiterin etwas konsumiere und 50% gestützt werde, dann belastest du die Firma mit 5 Euro und 5 Euro mich, ist das richtig?
Genau. Also wenn so Stützungsmodelle sind, dann wird das direkt gesplittert.
Und das steht in der Software so drin und das wird dann so abgerechnet.
Genau,
richtig. Okay, spannend. Und Wie weißt du jetzt, was ich essen will? Gibt es da pro Firma einen eigenen Speiseplan? Darf ich mir das wünschen, wenn ich zum Beispiel sehr, sehr vegan mich ernähren will oder so? Oder lauter Sportler habe, die nur Carbo loaden wollen oder sonst irgendwas? Oder habt ihr da einen Speiseplan? Wie funktioniert das?
Also wir haben in der Onboarding-Phase bei Neukunden sozusagen eine Umfrage, wo jeder Mitarbeiter seine Präferenzen angibt und das gibt uns mal sozusagen eine Map. Ist die Firma speziell traditionell mehr Fleisch, eher vegan, vegetarisch? Und dann lernen wir aus den Konsumdaten und aus Umfragen. Wir entwickeln gerade selbst eine Software, schon seit Beginn, aber es ist gar nicht so einfach, ein Meal-Demand-Forecasting-Software zu entwickeln. Aber das startet jetzt im August, die ersten echten konsumbasierte Anpassung vom Sortiment. Das heißt, Schwerpunkte im Essen gibt's. Wir haben auch Kunden, die sagen, wir wollen gar kein Fleisch, weil wir da auf Tierwohl schauen oder auf Nachhaltigkeit. Wir haben auch Kunden, die im Jänner ein fleischloses Monat machen. Also wir sind da schon zum gewissen Grad individualisiert auf unsere Kunden. Aber natürlich muss das Ganze auch skalierbar sein und man kann nicht ein Wunschsortiment für jede Firma einzeln konzipieren. Das wird sich nicht ausgehen.
Jetzt komme ich zu meiner einleitenden Geschichte zurück. Du hast mir Teile des Sortiments mitgebracht. Nochmal danke dafür. Einen wunderbaren grünen Kaffee mit Quitte habe ich bereits fast ex getrunken, aber auf mehrmals Bernstein. Das heißt jetzt, wenn ich das mal selbst einschätze, ihr kocht nicht selbst, sondern habt Partner.
Richtig, genau. Oder? Ja. Wir haben Familienbetriebe, das sind lauter gute Köche, leidenschaftlich dahinter. Mit denen entwickeln wir gemeinsam Rezepturen. Also wir haben da zum Beispiel jetzt auch ein Joghurt von Höfer, eine Familie aus Kärnten mit eigenen Milchkühen, die das Joghurt machen und sozusagen Dessertvarianten. Und ich habe da jetzt eine Auswahl mitgebracht mit 16 Uhr am Nachmittag. Was würde ich jetzt im Büro wollen? Ein Muffin, ein Cookie, ein Joghurt, sozusagen Snacks, um da auch den Hunger zu stillen oder eben ein erfrischendes Getränk mit Grüntee, mit grünem Kaffee, das sozusagen eine Teebasis, die aber auch aufputscht, wenn ich nicht den fünften Kaffee trinken will im Sommer.
Na, hast du sehr gut ausgewählt, jetzt was meine Interessen betrifft. Okay, kann ich mir das jetzt dann auch zum Beispiel so vorstellen, wenn ich ein Tennisturnier veranstalte und einmal im Jahr auf meinem Platz jetzt vielleicht 200 Leute habe, dass du einen Schrankerl hinstellst und ich habe eine einzige Karte, weil es da nicht mit jedem Deal macht. Macht ihr sowas auch, Event Catering?
Das machen wir nicht, da gibt es Catering-Firmen, ja. Das ist ein etabliertes Geschäft, da gab es auch keinen Need, irgendwas Neues zu machen, das kann man bestellen. Unser Modell ist wirklich auf Firmen fokussiert, die sagen, Mitarbeiter sind meine Assets, ich möchte die glücklich machen und gutes Essen aus unserer Perspektive und der soziale Faktor, der mit der Pause mitkommt, macht Mitarbeiter glücklich und das bepreisen wir mit einer monatlichen Pauschale. Das heißt, der Arbeitgeber, der zahlt eigentlich unser Geschäftsmodell und der Mitarbeiter kriegt Essen zu einem sehr günstigen Preis durch dieses Modell.
Und man spart sich Wege in der Mittagspause.
Man spart sich Wege.
Also man spart sich. Arbeitgeber ja auch nicht uninteressant irgendwie.
Ne? Es ist natürlich Produktivität steigern ja, schon, klar. Ohne dass man jetzt gleichzeitig sagt, na, der Mitarbeiter ist jetzt noch mehr eingespannt. Ja, genau. Sondern eigentlich in dieser halben Stunde, wenn man das Schrankerl hat, ist man eigentlich erholter als mit einer Stunde Mittagspause, wenn man in den Supermarkt gehen muss. Ja. Weil man schneller in diese Pausenphase kommt. Man hat diesen Stress des Ausweises im Supermarkt zum Beispiel nicht oder bei Online-Delivery wartet man und das kommt nicht pünktlich. Also
man kann ja trotzdem chillig im Park gehen, natürlich ist klar, ohne dass man was dringend erledigen muss. Ja. Die Regionalität doppelter Hinsicht. Erstens mal Regionalität der Speisen und dann, wie groß ist euer Radius vom Kundenkreis? Ihr seid ein Wiener Unternehmen, ich nehme an, das ist schon ein bisschen konzentrischer Kreis, oder?
Wir sind Wiener Unternehmen, wir sind hier gestartet, wir haben die meisten Kunden hier. Wir haben aber auch Kunden in Salzburg und Oberösterreich, auch Wien Umgebung, also im niederösterreichischen Umfeld. Regionalität ist für uns der Fokus eigentlich, dass unsere Partner mal aus Österreich kommen. Das sind alles Familienbetriebe, das sind keine Industriebetriebe. Die legen selbst einen hohen Stellenwert auf gutes Essen und gute Zutaten. Und das macht die Regionalität aus von unseren Partnern. Das heißt aber nicht, dass unsere Kunden jetzt in Salzburg nur mit Salzburger Partnern versorgt werden, sondern die Regionalität ist sozusagen Österreich, österreichische Firmen, Familienbetriebe, die schwerpunktsmäßig die Zutaten aus Österreich haben. Geht natürlich nicht immer, ja, weil die Avocado oder die Tomate, die wächst nicht immer in Österreich.
Schrankerl ist ein typisch österreichischer, ich sage fast schon Wiener Name. Inwieweit ist das dann bei einem eventuellen internationalen Outroll ein Thema, dass man einen anderen Namen nimmt, für jedes Land zum Beispiel?
Also mir das, woher kommt der Name Schrankerl? Eigentlich ist ja der Schrank ein österreichisches Wort, oder deutsch. In Österreich sagt man Kasten. Ja. Aber für mich hat so verkörpert, das Produkt selbst ist in einem Kasten, in einem Schrank, in einem Kühlschrank drin, deswegen Schrank und die Verniedlichung Schrankerl, und man kann es auch personifizieren und sozusagen, ich gehe heute zu meinem Schrankerl. Es ist natürlich ein Wiener Wort, oder sozusagen Österreich, ich glaube im alpinen Raum kann man das sehr gut assoziieren. Und das geht jetzt in Richtung Markentechnik rein. Ja, wer wird ein Laptop von einer Brand kaufen, die Apfel heißt? Ja. Auch weird, ja. Ich glaube, da wird viel zu viel interpretiert hinein in den Namen. Ich glaube, die Leistung dahinter, die muss stimmen. Und dann funktioniert der Name Schrankerl auch in anderen Ländern. Aber ich kann das auch noch nicht sagen. Ja, wir sagen natürlich schon, wir haben regionale Foodpartner. Jetzt, wenn wir in ein anderes Land gehen, ist das wieder regionales Sortiment auch und Rezepturen, dass man dann einen anderen Namen verwendet. Aber für uns ist wichtig, dass es Handarbeit ist, dass es gutes Essen ist und die Dienstleistung dahinter stimmt. Kann sein, dass wir da woanders einen anderen Namen uns auswählen. Mal sehen, was die Zukunft bringt.
Ich bin so ein alter Skalierer, nämlich, und denke immer an Skaleneffekte. Und das ist ein spannendes Geschäftsmodell.
Ja.
Ich habe im Kundenkreis gefunden, auf eurer Homepage zum Beispiel, Mavi Next, also ein gesundheitsorientiertes Unternehmen vom Unica-Konzern. Also das ist, glaube ich, schon mal eine Adelung, wenn die euch auswählen, dann Raiffeisen, Teilgesellschaften und so weiter. Großer Respekt. Ich möchte noch zum Schrankerl selbst, zu einem Kühlschrank kommen. Den werdet ihr natürlich nicht selber machen, aber ist der von einem Hersteller extra für euch gemacht oder setzt ihr auf irgendein Produkt auf und habt die Software irgendwie adaptiert? Wie läuft das?
Also wir haben uns schon am Markt geschaut, was gibt es für Produkte, oder die wir verwenden können, und wir haben da zwei Anbieter, wo wir in Österreich eine exklusiv Verfügbarkeit haben, die RFID-Technologie entwickelt haben, die man braucht. Und wir haben draufgesetzt die ganze Planungssoftware. Das heißt, wenn jetzt unser Team sagt, nächste Woche gibt es die Gemüselasagne, dann kann ich bei 30, 40 Kühlschränken noch bestimmen, wie viel Menge brauche ich wo. Bei 100 oder bei 1000 geht das nicht mehr. Da brauchst du eine Software, die das lernt. Wir haben diesen Teil selbst programmiert, sozusagen diese Mengensteuerung, auch gleich die Bestellung an unsere Partner, ist auch automatisiert. Und die Kommissionierung, also sozusagen das im Lager, das ist unsere selbstentwickelte Software.
Und du weißt ja dann quasi pro Kühlschrank, was drinnen ist, weil du es wissen musst, sonst kannst du ihn ja nicht gescheit nachfüllen. Ne?
Genau, also unsere Kunden wissen es, die sehen auf der App live, wie viele Portionen von was ist drinnen. Und wir sehen das auch, und auf Basis von dem können wir nachfüllen, also sozusagen von einem Tag auf den anderen, auch wenn der Demand, also der Forecast nicht gestimmt hat, weil der ist natürlich sehr fluktuierend, da brauchen nur 10 regelmäßige Schrankerkunden sind heute beim Team-Event und sind nicht da oder auf Urlaub, dann geht das schon mal runter. Und da haben wir starke Shifts auch von einem Tag auf den nächsten, diese Adaption. Und das ist jetzt gerade Entwicklung, dass das auch stark automatisiert ist.
Ein wichtiges Thema, Lebensmittel retten, da seid ihr auch mit eurem Produkt aktiv. Auch da ein paar Worte dazu bitte.
Ja, also für uns war schon wichtig, von vornherein alles Mögliche zu tun, um das Geschäftsmodell so nachhaltig wie möglich aufzubauen. Und wir haben zwei ganz große Footprints bei uns im Geschäftsmodell. Das eine ist Fleischkonsum. Da helfen wir Konsumenten einfach mit Alternativen. Aber wir sind nicht der Educator. Also wir sagen nicht, es gibt kein Fleisch bei uns, sondern wir haben gute Alternativen. Und der zweite große Impact ist Food Waste. Also Essen, das am Schluss wirklich weggeschmissen wird. Da helfen wir unseren Partnern mit stabilen Mengen. Und wir geben die Mengen in der Vorwoche durch. Die können super planen. Und das, was am Schluss trotzdem nicht gegessen wird, trotz Rabattaktionen am letzten Tag und so weiter, das sammeln wir ein und das wird an die Caritas, Frauenhäuser gespendet. Schön. Und somit verwerten wir das alles. Und da, die sind extrem dankbar, weil unsere Speisen ja fix fertig sind. Als ein Obdachloser oder jemand bei der Caritas, dem bringen Zutaten nichts, weil der ist vielleicht auch nicht der selber kocht. Von uns kriegt er fixfertige Sachen, die eine Mikrowelle gibt, und die schreiben uns jedes Jahr im Dezember eine Dankeskarte, weil das einfach wahnsinnig vielen Menschen hilft.
Ich habe jetzt gerade getrunken einen hervorragenden Bernstein, ich sag's nochmal, grünen Kaffee mit Quitte. Wenn ich jetzt an die Getränke nochmal denke, es ist sau heiß draußen und die Leute wollen vielleicht irgendwann einmal ein klassisches Cola trinken. Ist das auch drin oder brauche ich dann Cola-Automaten zusätzlich?
Ja, also es gibt schon einzelne Produkte, wo wir sagen, okay, das ist jetzt für den, also gerade im Getränkebereich schauen wir eigentlich eher auf zuckerarme Getränke, weil der Zucker Cola nicht förderlich ist. Aber wir sind auch da nicht der Kunden erzieht. Wir haben Cola von Tiroler Cola, also österreichische Brand. Tiroler Cola, Tiroler Cola Light. Ich trinke auch gern manchmal Cola, obwohl ich weiß, es tut meine Konzentration nicht gut. Aber der Mensch, der braucht manchmal auch seine verführerischen Momente kulinarisch und deswegen haben wir auch Schokolade drin. Ja. Also ja. Es muss nicht immer alles gesund sein.
Ja, die Glückshormone braucht man hin und wieder auch. Kennst du Faris Al-Sultan, einer der besten Triathleten in der Langdistanz? Der hat sich zwischenzeitlich immer wieder Cola reingehaut, während ein Ultra, also während ein Ironman.
Ja, also die ganzen Triathleten, die trinken auch ganz, ganz viel Red Bull, ja. Ohne da irgendwie Werbung
Körper
zu machen.
Wenn es der Magen kann. Ne?
Ja. Körper, Magen, ja, die haben natürlich einen ganz anderen Stoffzyklus, bei denen macht der Zucker gar nichts aus. Der wird sofort verarbeitet.
Das war damals eine spannende, große Geschichte, dass sich der echt live um die Via Coca-Cola reingefetzt hat. Ja, und die anderen alle, ja, na, wie auch immer. Lieber Stefan, ihr seid auch finanziert über die eine oder andere Kapitalrunde, habt da tolle Investoren, habe ich irgendwo gelesen, ich glaube bei den einschlägigen Startup-Medien, einer von Lindt, ist ja auch eine Adelung irgendwie, ne? aus dem Top-Brand mit dem besten Aktionärsgeschenk, was gibt der Lindt-Koffer voll mit Schokolade. Wie ist euer Investorenkreis und wo kann es mit Schrankerl noch hingehen?
Also wir haben unseren Investorenkreis jetzt sind sehr viele Angel-Investoren, das heißt erfolgreiche Unternehmer sind das die meisten, die selbst Interesse daran haben, in andere Unternehmer zu investieren primär und haben einen strategischen Investor auch aus der Schweiz und überlegen jetzt mit einer Kapitalrunde, die wir ohnehin machen, auch ein Crowdfunding, weil wir daran glauben, dass unsere Kunden, die Fans von Schrankerl sind und das auch regelmäßig nutzen, das spannend fänden, auch bei uns mit zu partizipieren und mitzuleben und mitzubrennen mit unserem weiteren Aufbau. Also da überlegen wir uns gerade, ob wir da 5% Wertgutschrift noch machen für die
Schrankerl-Kunden sind. Perfekte Idee für Crowdfunding
war ja genau. Produkt. Ne? Also. Weil sich das auch herausgestellt hat, jetzt auch bei den sozusagen Angel-Investoren, dass da auch viele von unseren Kunden investiert haben, also sozusagen die Geschäftsführer von unseren KMUs, die da bei uns investiert haben. Also der Kapitalmarkt, der ist vielfältig, von Angel-Investoren zu Family Offices, zu strategischen Investoren. Das, was wir uns nicht anschauen, ist Venture Capital, weil das nicht zu unserem Geschäftsmodell passt.
Ja, da bist du in der Sekunde fremdgetrieben und nicht mehr dein eigener Boss. Also ja, da bin ich bei dir aus Learnings aus mehreren Generationen, sage ich jetzt einmal. Ja, lieber Stefan, dann bin ich fast durch. Ich bin mit dir in Kontakt getreten, wie mit fast allen meinen neuen Gästen in meinem Netzwerk über LinkedIn. Und da bist du mir aufgefallen, dass du auch durchaus kritische Stimmen jetzt zum überbordenden Bürokratismus oder zum Sozialstaat und so weiter sagst. Auch da ein paar Worte dazu mit der Brille eines Startup-Unternehmers.
Ja, also ich meine, ich versuche mich immer eigentlich mit politischen oder gesellschaftspolitischen Themen zurückzuhalten. Aber
hin und wieder
vor allem, muss man das. Hin und wieder muss man, aber in Wahrheit bringt es nur etwas, wenn man auch etwas tut. Ja. Ich glaube, was in Österreich oder in Europa so ein bisschen verloren gegangen ist, ist die Wertschätzung von Leistung und auch die Leistungsorientierung. Und dass ein gewisses Maß an Sozialstaat tut sicher gut. Das haben wir auch historisch gelernt, dass das wichtig ist, auch vielleicht sozial Schwächere mitzunehmen. Ich glaube, dass wir momentan auf vielen Punkten etwas erreicht haben, was kontraproduktiv ist, weil die Leistung nicht mehr honoriert wird, sondern ich meine, die Lohnsteuer ist eine direkte Leistungssteuer, die ist so hoch, dass es wirklich wehtut. Und das spürt man natürlich als Unternehmer noch viel mehr, wenn man natürlich den vollen Betrag sieht, den man als Unternehmer in Wahrheit einem Mitarbeiter zahlen könnte für seine tolle Leistung, kann man aber nicht, weil einfach 50% weggehen. Ein Teil davon sieht der Mitarbeiter nicht mal und einen Teil sieht er auf seiner Lohnabrechnung. Aber ich glaube, dass wir da einen Moment erreicht haben, der nicht gut ist für unsere Gesellschaft. Und ich glaube aber grundsätzlich, dass jeder oder die meisten Menschen gerne arbeiten und gerne Leistung bringen und stolz drauf sind und dafür aber auch entsprechend etwas haben wollen von ihrem Lohn.
Genau, und die hat es ja, glaube ich, sowohl angestellt getaugt, jetzt auch als Selbstständiger. Und zum Schluss ein kleiner Tipp, den ich immer noch den Hörerinnen und Hörern mitgeben will. Du bist selber noch ein junger Mensch, hast aber Gründererfahrung, 4 Jahre gibt es euch jetzt. Was würdest du Gründern mitgeben? Welchen Fehler hast du gemacht und würdest du nicht nochmal gerne machen wollen als Gründer?
Ui, das ist eine gute Frage. Was ich Gründern immer mitgebe, was uns eher geholfen hat, ist früh zu Kunden gehen und ganz schnell monetarisieren. Wir merken es jetzt am Kapitalmarkt auch ganz stark, dass diese Profitabilität in den Vordergrund rückt und nicht einfach sich Kunden zu kaufen. Also früh an die Kunden gehen, früh zahlen, selbst wenn es ein Beta-Produkt ist, verkaufen, 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 weil am Schluss ist das die beste Finanzierung sind immer die Kunden.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Lieber Stefan, danke für die regelmäßigen Brücken, auch die du zum Kapitalmarkt eingebaut hast in unser Gespräch. Hat mir riesig Spaß gemacht. Danke für die Mitbringsel. Schrankerl.at ist verlinkt. Schaut euch das an, liebe Leute. Ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Danke, Christian, und einen schönen Nachmittag noch allen.
Tschüss.